Hi, das ist Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Mein Name ist Laura und ich spreche heute mit Tarek Zaibi. Tarek ist Lehrer aus Niedersachsen, der auf Social Media als EduTarek über Antirassismusarbeit und Politik spricht, Tipps für diskriminierungsarme Bildung gibt und Inspirationen für mehr Vielfalt an Schule teilt. Dazu spricht er offen über seine Pläne, bei der nächsten Bundestagswahl im Februar 2025 in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Wie es zu diesem Vorhaben kam, ob er das als Lehrkraft überhaupt darf und wie politische Meinungen in Schule und Unterricht thematisiert werden dürfen und sollten, das hörst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen hier bei Bildungsblick, lieber Tarek. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo, liebe Laura. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Bevor wir in die Folge starten, würden wir dich gerne ein bisschen besser kennenlernen und würden dir eine Minute geben, um dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
Ja, mein Name ist Tarek Zaibi. Ich bin 43 Jahre alt, seit circa 16 Jahren im Schuldienst, habe in Sachsen in Leipzig studiert, im wunderschönen Leipzig, die Fächer Sport und Politik. Und bin dann nach 3-4 Jahren aus Leipzig weggezogen, nach Niedersachsen zurück Richtung meine Heimatstadt Wolfsburg. Die ist es aber nicht ganz geworden. Wir sind nach Göttingen gezogen, im südlichsten Zipfel quasi Niedersachsens fast, wohnen wir jetzt. Und ich bin aktiv auf Social Media als Bildungsinfluencer und kläre dort über Themen auf wie Antirassismusarbeit oder kläre auf über Dinge, wie man sich für mehr Vielfalt in der Schule engagieren kann, und habe tatsächlich jetzt vor einem guten Monat entschieden, aktiv in die Politik einzusteigen und kandidiere jetzt für den Deutschen Bundestag auf der Landesliste und als Direktkandidat.
Vielen Dank, das, was du jetzt als Letztes gesagt hast. Du machst ja wahnsinnig viel, als jetzt nur Lehrer zu sein. Dass du gerne in den Bundestag einziehen möchtest, ist auch das Thema unserer Folge, worum es hauptsächlich gehen soll. Darf man das als Lehrkraft überhaupt? Es gibt ganz, ganz viele Mythen um dieses Thema, wie das ist, wenn man Lehrkraft ist und politisch aktiv sein möchte. Deswegen würde ich direkt am Anfang dir einmal die Frage stellen, woher dann eigentlich deine Motivation kam, zu dem, dass du einmal Lehrer bist, du bist Vater, du bist auf Instagram oder Social Media schon aktiv, jetzt auch noch den Schritt zu wagen, zu sagen, hey, ich suche mir eine Partei, ich lasse mich aufstellen und ich möchte auch in der Politik aktiv sein. Was war deine Motivation, den Weg jetzt auch noch zu gehen?
Das ist ganz vielfältig. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, im Grunde genommen, die Hauptmotivation rührt daher, oder beziehungsweise der Initialpunkt ist tatsächlich meine Aktivität auf Instagram. Und ich habe gemerkt, dass ich dort sehr, sehr viele Menschen erreichen kann und ja auch in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert bieten kann, und möchte gerne meinen Wirkungsradius etwas vergrößern und möchte weg von dem, nur Lehrkräfte irgendwie vielleicht zu informieren über Themen, die mir wichtig sind, und über Themen zu berichten, die mir wichtig sind, hin vielleicht zu einer Funktion, in der ich da auch wirklich die Hebel ansetzen kann. So, das ist eigentlich meine Motivation. Und ich meine, wenn wir uns das Bildungssystem angucken, gibt es da sehr, sehr viele Hebel, die wir in Bewegung setzen könnten, die für eine Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen sorgen könnten. Und aber auch, was ich viel, viel wichtiger finde, für eine Verbesserung der Lernumgebung für unsere SchülerInnen. Und das ist eigentlich so meine Motivation gewesen, wirklich jetzt den Schritt in die Politik zu wagen.
Ja, super spannend. Wie war die Reaktion von deinem Umfeld drauf, als du gesagt hast, ich gehe jetzt den Schritt, ich möchte in die Politik gehen?
Ich habe eine 10. Abschlussklasse. Und ich bin ja froh, wenn die mir überhaupt dann in Teilen während der Unterrichtsstunde zuhören. Aber das schien mal ein ganz interessantes Thema zu sein, als ich damit anfing. Dann gingen plötzlich die Köpfe hoch und die Ohren wurden gespitzt. Und dann habe ich denen das lang und breit erzählt, weil ich eben auch gesagt habe, dass ich das jetzt bald bei Instagram veröffentlichen werde. Und ich möchte als Klassenlehrer, dass meine Klasse das auch mit als Erstes erfährt und dass sie sich da jetzt keine Sorgen machen müssen, dass irgendwie meine Motivation in der Schule irgendwie nachlässt, und habe dann eigentlich, glaube ich, ein ganz großes Ding draus gemacht. Und nachdem ich das dann erzählt hatte, war so, keine Ahnung, so 5 bis 10 Sekunden so komplett Ruhe im Raum. Und eine Schülerin sagte dann, finde ich gut. Und dann war das Thema auch irgendwie gegessen. So.
Oh, das ist aber eine
Also,
super, super schöne Reaktion.
ja, super schöne Reaktion. Und ich bin dann ein bisschen drauf eingestiegen, weil dann auch, wie gesagt, nichts mehr kam. Und die Schülerin sagte dann einfach, ja, also ich meine, wenn man unzufrieden ist, dann muss man was machen. Und deswegen findet sie das dann halt einfach gut. Ne? Weil ich sie gefragt habe, wieso findest du das gut? Kannst du das ein bisschen erklären, wie wir Lehrkräfte das dann so machen? Ne? Wir geben uns ja meistens nicht so zufrieden irgendwie mit einer Antwort und wollen da ein bisschen Kontext haben. Und das war so eigentlich der O-Ton. Also ich glaube, viele finden das gut und viele sind aber auch, also ich glaube, viele folgen mir dann auch auf Social Media und sind dann halt auch einfach informiert. Und ich erzähle denen dann ja nichts Neues dann in der Schule, was mein Privatleben angeht. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so ein großes Thema dann in der Schule.
Ja, und wie war die Reaktion sonst außerhalb von dem Klassenzimmer in der Schule? Also Kollegium, Schulleitung?
Ich bin ja auch neu in der Politik und war mir nicht ganz so sicher, ob ich das irgendwie anmelden muss oder irgendwie
Ja.
kundtun muss und bin dann natürlich zum Schulleiter gegangen und habe ihm das erzählt. Der hat sich gefreut, hat gesagt, schön, hat mir viel Erfolg gewünscht und tatsächlich ist es nicht so, dass man das in irgendeiner Art und Weise anmelden muss, sondern ja, man kandidiert und wenn man dann tatsächlich gewählt wird, dann geht ja eine ganz andere Maschinerie dann los, ne?
Aber da kam jetzt auch von den KollegInnen irgendwie keine negative Rückmeldung, weil für sie würde es ja dann auch bedeuten, wenn du in den Bundestag wirklich reinkommst, dass du dann ja auch nicht mehr als Lehrkraft arbeiten kannst. Heißt, es fehlt jemand im Kollegium, wir haben Lehrkräftemangel und so weiter. Könnte ja auch sein, dass vielleicht die eine oder andere Person das nicht so cool findet, sage ich mal.
Ja, also ich glaube, also in meinem Fall jetzt müssen wir auch realistisch bleiben. Also ich bin in einer sehr jungen Partei und bin auf Listenplatz 6 der Landesliste und als Direktkandidat gegen hier Kandidierende, die schon seit Jahren, Jahrzehnten im Bundestag sind. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gar keine Chance habe. Also die Wahrscheinlichkeit aber, dass ich tatsächlich in den Bundestag einziehe, ist dann doch relativ gering. Und außerdem bin ich in der komfortablen Lage oder in der glücklichen Lage, dass ich sehr, sehr viele KollegInnen habe, die sich dann einfach freuen würden für mich. Oder? Und dementsprechend würde ja dann die Stelle auch nachbesetzt werden. Also
Ja.
ich habe im Grunde genommen keine negativen Erfahrungen jetzt damit gemacht.
Sehr schön. Wenn du jetzt so ein bisschen über deine Motivation nochmal nachdenkst, glaubst du, dass dein Beruf als Lehrer so ein bisschen deine Sichtweise auf die Politik beeinflusst hat?
Wie meinst du das?
Du hast ja gesagt, du möchtest. Oder du sprichst ja schon auf Social Media über viele Themen, möchtest was erreichen und glaubst du, dass so die Schule mit der ausschlaggebende Punkt war, der bei dir gesagt hat, alles klar, ich möchte wirklich jetzt in der Politik aktiv werden? Oder glaubst du, wenn du jetzt zum Beispiel in einem anderen Beruf gewesen wärst, dass bei dir die Motivation selber irgendwie auch hochgekommen ist? Oder sagst du, es sind schon so die Bildungsthemen, die bei mir so das treibende Pferd sind, sage ich jetzt mal, was mich jetzt so in die Politik zieht?
Ja, genau. Also das auf jeden Fall sind definitiv die Bildungsthemen. Das ist eine gute Frage, die natürlich super schwer zu beantworten ist. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt in der freien Wirtschaft wäre, dann in die Politik gegangen wäre, weil mir die Wirtschaftspolitik nicht gefällt oder so. Eher nicht, weil es dann doch in der politischen Landschaft oft so ist, dass ziemlich viel getan wird für die Wirtschaft, ziemlich viel getan wird für viele Bereiche außer dem Bildungsbereich. Deswegen, jetzt, wenn ich drüber spreche, glaube ich, kann ich doch sagen, dass es definitiv mit dem Beruf und mit dem Bildungssystem zu tun hat. Einfach, weil ich die Erfahrung jetzt gemacht habe seit 15, 16 Jahren, dass immer sehr, sehr viel geredet wird, aber dann doch wenig passiert im Bildungssystem. Ich will nicht sagen, dass gar nichts passiert. Es sind schon gute Dinge passiert, aber es ist weitaus viel, viel, viel zu wenig. So, und das ist dann meine Motivation ist, wirklich dafür sorgen zu können, theoretisch, dass das Leben von vielen SchülerInnen besser werden könnte.
Ja,
Na, das ist definitiv die Motivation.
da gebe ich dir voll und ganz recht. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist bei uns im Podcast-Team auch so, bei vielen die Motivation zu sagen, hey, wir wollen diesen Podcast machen, um auf der Ebene Themen nochmal anders, ja, in die Gesellschaft zu bringen. Wir haben im Rahmen von unserer letzten Staffel und auch schon davor zwischendrin immer mal wieder Gespräche mit verschiedenen PolitikerInnen geführt. Oft waren es die bildungspolitischen Sprecher von diversen demokratischen Parteien. Und da kam tatsächlich von fast allen in vielen Gesprächen immer wieder die Rückmeldung, weil wir natürlich dann noch angesprochen haben, ne, im Parteiprogramm und so weiter steht überall Bildung mit drin. Aber letzten Endes, wenn man sich auch so die Wahlkampfslogans anschaut und so weiter, ist da Bildung oft nicht mit dabei. Und viele oder fast alle haben es tatsächlich auch rückgemeldet, die gesagt haben, ja, das ist nicht dabei, weil mit Bildung gewinnt man keine Wahl mit Bildungsthemen. Das ist einfach nicht relevant genug, das zieht nicht gut genug, also lassen wir das weg. Jetzt bist du derjenige, der sagt, okay, Bildung oder Bildungsthemen, ne, sind jetzt so ein bisschen mein Steckenpferd, das sind meine Motivation, da bin ich Experte drin. Wie ist so dein Gedanke dazu, zu diesem Satz, mit Bildungsthemen, mit Bildungspolitik gewinnt man keine Wahl?
Ja, der Satz geht ja noch weiter tatsächlich. Man sagt ja, mit Bildungspolitik gewinnt man keine Wahl, man verliert sie. So,
Ha.
ne? Und das ist ja der eigentliche Satz. Und genau das ist das, was ich zu hören bekommen habe, als ich einer vertrauten Person vom Inhalt meiner Rede, die ich auf dem Landesparteitag abgehalten habe,
Ja.
als ich ihr von dem Thema berichtet habe, hat sie genau diesen Satz gesagt. So, und ob ich mir das gut überlegt hätte. Und ich glaube, man muss da auf der einen Seite differenzieren. Also wir haben natürlich, also Bildungspolitik auf Bundesebene ist natürlich ein Thema, mit dem du keine Wahlen gewinnst, weil Bildungspolitik Ländersache ist. Also wir leben ja in einem föderalen Staat. Und das ist ja die große Schwierigkeit, auch Bildungspolitik, sage ich mal, so attraktiv zu machen, dass sie für Parteien vielleicht so viel wert ist, dass sie das forciert in ihrem Wahlprogramm mit aufnimmt. So, ne? Das ist so die eine Sache. Also es gibt ganz, ganz viele andere Themen, die halt besser ziehen auf Bundesebene. Das ist ganz klar. Was aber nicht heißt, dass wir nicht darüber reden sollen und dürfen. Und es gibt ja auch super viele Bildungsinfluencer, die auf Social Media unterwegs sind, die ja auch, wenn sie nicht direkt in der Politik sind, trotzdem politische Einflussnahme ausüben, indem sie einfach diese Themen publik macht und einfach über diese Themen spricht und diesen Themen eine Öffentlichkeit gibt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir aus der Praxis einfach laut sind und sagen, wo der Schuh drückt, sagen, was man machen könnte. Und ich glaube, das ist der Weg. Und ich glaube, Wahlen musst du noch nicht mal damit gewinnen, sondern es ist schon ein Sieg oder ein Gewinn, wenn man diese Themen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht.
Ja, jetzt hast du schon angesprochen, dass es ja verschiedene, ich nenne sie jetzt mal AkteurInnen gibt, die Bildungsthemen publik machen und thematisieren, wie zum Beispiel eben Verbände, BLV ist ein Verband, der dazugehört, und Gewerkschaften. Was war bei dir jetzt so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, nee, ich möchte zu einer Partei, ich möchte wirklich auf diesem Weg in die Politik gehen und ich möchte nicht mich zum Beispiel bei einer Gewerkschaft oder einem Verband, jetzt erstmal egal welchem, engagieren? Und vielleicht darüber meine Themen platzieren, um zum Beispiel in der Politik die Themen zu platzieren und in Gespräche zu gehen.
Ja, Bildungspolitik ist nur eine Sache, die mich motiviert hat dazu. Es gibt noch viele andere Dinge, die mich dazu motiviert haben, diesen Schritt zu gehen. Und ich hatte anfangs, glaube ich, erwähnt, dass ich mich auch ganz stark gegen Rassismus einsetze auf Social Media, dass ich mich für Vielfalt einsetze. Und ich finde, dass wir so auf politischer Ebene von den AkteurInnen, die da unterwegs sind, einfach zu wenig Sichtbarkeit haben für Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel. Na, wenn man sich anguckt, die Zahlen, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht haben wir einen Faktencheck oder sowas am Ende, aber ich glaube, wir sprechen so über 40% SchülerInnen mit Migrationsgeschichte, lass es 35 sein, irgendwie sowas dazwischen. Und wir sprechen dann über 10% von Lehrkräften mit Migrationsgeschichte. Alleine da herrscht ja schon ein
Ja,
Riesengap. So, und dieser Gap ist auf politischer Ebene ja noch viel, viel größer. So, ne? Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, so, wir müssen ja auch gehört werden. Na, und unsere
das
Sicht auf
stimmt.
die Dinge, die braucht auch Öffentlichkeit.
Ja, also sind
Und
es dann mehr Themen als jetzt nur die reinen Bildungsthemen, die gesagt haben, hey, ich suche mir eine Partei, und ich gehe nicht den Weg über Verbände oder Gewerkschaften.
ja, ganz genau. Und es ist auch so ein Stück weit raus aus der Komfortzone, so mit kontroversen Themen auch mal auseinandersetzen und sich auch Streitgesprächen, Diskussionen zu stellen, die man, sage ich mal, in der eigenen Bubble vielleicht nicht haben würde. Also was macht man? Also die Arbeit ist super wichtig, also davon abgesehen, ja, für die Arbeit von Verbänden, Gewerkschaften, alles super, super wichtig. Aber wir brauchen ja auch Leute, die dann diese Themen erstreiten oder diese Inhalte, die wir da beschließen, erstreiten in der Politik. So, und ich glaube, das kann ich ganz gut. Genau, und
Richtig
deswegen
gut.
der Schritt in eine Partei und nicht in einen Verband oder in eine Gewerkschaft.
Jetzt kommt mir gerade direkt der Gedanke, wenn ich so ein bisschen eben auch an die nächste Wahl denke, manchmal ist es ja noch nicht immer so einfach herauszufinden, welche Partei möchte ich jetzt eigentlich wählen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, dann auch zu entscheiden oder eine Partei für sich zu finden, wo man sagt, hey, Da stehe ich wirklich irgendwie hinter allem, dass das jetzt meine Partei wird und ich da Mitglied werde und mich für diese Partei aufstellen lasse. Wie ging es dir da selber mit dabei? War es einfach für dich, eine Partei zu finden, oder musstest du da auch schon abwägen, welcher Partei du beitrittst?
Ja, das war tatsächlich auf vielerlei Ebenen schwierig für mich, eine richtige Partei zu finden. Also erstmal die Partei an sich zu finden, war schon schwierig, weil ich in Wolfsburg groß geworden bin. Mein Papa war Gewerkschafter, der war in der SPD jahrelang und war dort auch aktiv. Und dementsprechend bin ich auch so groß geworden mit dieser Partei und habe aber gemerkt, dass sie sich von meinen Idealen, von meinen Meinungen immer weiter entfernt, so dass ich mir oder dass ich für mich entschieden habe, eine neue Partei zu suchen. So. Und genau, da bin ich dann auf eine sehr junge Partei gestoßen, die gerade bei Jüngeren sehr beliebt ist und jetzt bei der Europawahl 2,6% erreicht hat und auch drei Abgeordnete dann ins Europaparlament geschickt hat im Endeffekt. Das war der erste Punkt, also der schwierig war, wirklich weg von dieser Partei, die mich jahrzehntelang eigentlich begleitet hat, ne, der ich mich zugehörig gefühlt habe in irgendeiner Art und Weise, hin zu dieser Partei. Und dann ist da noch ein Punkt, der auch nicht zu vernachlässigen ist. Also man muss sich als Demokrat ja auch darüber bewusst sein, dass wenn man sich einer Jungpartei anschließt, einer Kleinpartei anschließt, die ja vielleicht den Sprung über die 5% nicht schaffen wird, aber Stimmen von den demokratischen Parteien zieht, ja, sprich SPD, Grüne und so weiter und so fort, dann widerspricht das ja eigentlich auch so dem demokratischen Gedanken. Und das hat mich tatsächlich auch anfangs abgehalten, wirklich diesen Schritt zu gehen und das zu unterstützen. Und im Endeffekt bin ich aber zum Entschluss gekommen oder beziehungsweise zur Erkenntnis gekommen, dass es, glaube ich, bei der nächsten Wahl ziemlich viele Menschen geben wird, die weder Grün noch Rot wählen wollen. Und für die wollen wir einfach eine Alternative sein, bevor sie gar nicht wählen gehen.
Ja.
Und damit habe ich jetzt so meinen Frieden geschlossen, im Grunde genommen.
Ja.
Kannst du das nachvollziehen, ne? Also mit den,
Ja,
ne? Also
definitiv.
wir brauchen ja definitiv, also wenn man sich anguckt, also jetzt wird es politisch, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt hier in Ordnung ist bei euch im Podcast für Lehrkräfte. Aber wenn man sich anschaut, so dieser konservative Block, also dem müssen wir ja wirklich irgendwie einen liberalen, sozialdemokratischen grünen Block irgendwie entgegenstellen. So,
Ja.
ne? Und genau, und wenn wir halt nicht diese 5% schaffen, haben wir trotzdem die Prozente geklaut, sage ich jetzt mal, ne? Und sorgen dafür, dass dieser Block dann kleiner wird. So, ne?
Ja.
Aber ich bin überzeugt davon und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir diesen Sprung doch schaffen werden. Und wenn ich daran nicht glauben würde, wäre ich diesen Schritt, glaube ich, auch nicht gegangen.
Ja, den Zwiespalt kann ich tatsächlich sehr gut verstehen. Ich hatte auch mit einigen Freundinnen auch so ein bisschen, jetzt nicht wirklich eine Diskussion, aber schon so ein Gespräch darüber, ne, inwiefern man einfach nach Bauchgefühl wählt oder inwiefern man vielleicht tatsächlich auch taktisch wählt, um eben, ne, zu schauen, nehme ich doch vielleicht einfach lieber die größere Partei, um der mehr Stimmen zu geben, die dann vielleicht eher an die Macht kommt, sage ich mal, oder nehme ich vielleicht doch eher eine kleinere Partei, Nischenpartei, die meine Interessen besser unterstützt oder, ne, besser matcht, die aber vielleicht gar nicht in den Bundestag eben reinkommt. Das ist schon keine so einfache Entscheidung.
Deswegen kann ich auch jede Person verstehen, die sagt,
Ja.
hey, ich finde eure Partei super sympathisch, ich wähle aber taktisch. Go
Ja.
for it. Mach, ne, kann ich total verstehen. Aber bevor du nicht wählen gehst,
Ja.
kannst du uns wählen gerne.
Ja. Das ist immer. Nicht wählen ist eh keine Alternative, keine
Genau.
Möglichkeit, finde ich. Und jetzt hast du vorhin noch erzählt, dass du, als du bekannt gemacht hast, dass du eben in die Politik gehst, keine großen negativen Rückmeldungen bekommen hast, sondern wirklich nur sehr viel wohlwollende Worte und wirklich positives Feedback bekommen hast. Hast du dir trotzdem so ein bisschen Argumentationsstränge zurechtgelegt, wie du damit umgehst, falls doch negatives Feedback kommt? Oder so diese ganzen Klischees eben von, oder diese Aussagen von Menschen, die noch sehr viel Mythen im Kopf haben. Zum Beispiel, als Lehrkraft darfst du dich politisch gar nicht äußern, wo wir ja gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen wollen. Aber hast du da schon für dich so ein bisschen ein paar Argumente in der Hinterhand gehabt, um vielleicht besser darauf antworten zu können?
Nee, tatsächlich gar nicht, weil ich A, nicht wirklich damit gerechnet habe und B, auf diesem Gebiet eigentlich relativ sicher unterwegs bin, was das angeht und da auch schon sehr, sehr vorsichtig und gewählt in meinen Formulierungen bin, auch was Parteipolitik in der Schule angeht. Und insofern habe ich mir da keine Argumentationsstränge irgendwie in irgendeiner Art und Weise zurechtgelegt, nein.
dann würde ich an dieser Stelle einmal unsere Rubrik einschieben. Und zwar würde ich gerne mit dir einmal die Rubrik durchgehen namens Nur ein Wort.
Nur ein Wort.
Tarek, ich habe für dich verschiedene Begriffe mitgebracht, die ich dir jetzt nennen würde. Und ich würde dich bitten, einfach mit dem ersten Wort oder zwei, drei Worten zu antworten, die du mit meinem Begriff assoziierst. Bist du bereit?
Ich bin bereit, auf jeden Fall.
Perfekt. Dann starten wir einmal mit Wahlen ab 16.
Super.
Kleinstparteien.
Wichtig.
Verbeamtung bzw. Lehrkräfte als Staatsdiener.
Diskussionswürdig.
Lieblingsbelag auf Pizza.
Knoblauch und Olivenöl. Ich bin
Lehr
Veganer, deswegen kommt da kein Käse drauf. Ich kann sagen, auf keinen Fall Ananas, wenn ich darf.
Das darfst du, das darfst du. Lieblingsfach als Schüler in der Schule.
Sport.
Lehrer oder Politiker?
Beides.
Dreigliedriges Schulsystem, top oder flop?
Diskussionswürdig.
Eine Sache, die du als Politiker am Bildungssystem als erstes ändern würdest.
Kostenloses Mittagessen für alle.
Und die letzte Frage oder das letzte Wort, dein politisches Vorbild.
Muss es aus der Politik sein?
Nee.
Nein, ich habe ihren Nachnamen vergessen. Malala Yousafzai. Oh Gott, ist das peinlich. Also Malala, also jeder kennt sie nur unter dem Namen Malala, ist eine Bildungs-, weißt du, wen ich meine? Eine
Ja,
afghanische
ja.
Bildungsaktivistin, die in den Kopf geschossen worden ist, als sie für ihr Recht auf Bildung protestiert hat. Und ich bin der Meinung, sie hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen, irgendwann 2019, so in diese Richtung. Und das ist mein Vorbild. Ja, würde ich so sagen. Kann ich so behaupten, ja.
Vielen, vielen Dank für deine Antworten zu unseren Begriffen. Jetzt haben wir viel über deine Motivation gesprochen, in die Politik zu gehen und so ein bisschen die Rückmeldungen, die du in deinem Umfeld bekommen hast. Und du hast auch schon angerissen, dass es jetzt nicht so ein ja, gewisses Vorgehen gibt, wenn man sagt, ich bin jetzt Lehrkraft, ich bin verbeamtete Lehrkraft und ich möchte aber jetzt politisch aktiv sein. Also es gibt keine Plattform, wo man das irgendwie melden muss. Es gibt keine Genehmigung, die man braucht, mit dem Stempel vom Schulleiter drauf oder so, sondern man kann es einfach selber machen. Man darf auch als Lehrkraft in eine Partei eintreten, ohne das irgendwie genehmigen zu lassen und so weiter, solange es natürlich eine demokratische Partei ist. Jetzt würde ich gerne mit dir noch einmal kurz drüber sprechen, weil es eben ja diese vielen, vielen Mythen gibt. Man darf als Lehrkraft nicht politisch sein, man darf als Lehrkraft in der Schule nicht über politische Meinungen reden, nicht über eigene politische Meinungen und so weiter. Vielleicht magst du uns da so einen kleinen Rundumschlag geben, was du vielleicht auch schon so als Mythen kennengelernt hast und welche davon stimmen und welche vielleicht nicht stimmen?
Ja, also der absolute Mythos, der einem ja immer wieder begegnet, ist dieses sogenannte Neutralitätsgebot. Wenn das irgendwie irgendwo aufkommt unter irgendeiner meiner Posts oder in irgendeiner Diskussion, da stellen sich bei mir schon die Nackenhaare auf. Ich kann es wirklich auch nicht mehr hören, weil es so viele Menschen gibt da draußen, die das einfach irgendwo mal aufgeschnappt haben und denken, wir Lehrkräfte spazieren so völlig neutral durchs Leben und beziehen überhaupt keine Stellung auf irgendeine Position. Und das ist ja ein völliger, Entschuldigung, wenn ich das sage, das ist ja völliger Blödsinn. Also ich meine, wir müssen doch irgendwie emotional sein. Wir müssen doch uns positionieren. Also wir können ja nicht zum Beispiel neutral über den Holocaust berichten. Ja, also das funktioniert ja gar nicht. So. Und das ist so das, was mich ganz oft stört. Und ich glaube, das ist auch ein großes Ding in der Lehrkräfteausbildung. Ich habe Politik studiert und als ich Referendar war, so da war meine Lehrbeauftragte irgendwie so die Person, zu der ich aufgeschaut habe, wenn die was gesagt hat, dann habe ich das erstmal irgendwie so hingenommen, weil ich dachte, okay, die kennt sich super gut aus. Ich war vielleicht auch nicht kritisch genug, ich kann es ja nicht sagen. Aber die hat uns, und ich habe Politik studiert, die hat uns damals gesagt, dass wir auf gar keinen Fall sagen dürfen, wen wir wählen oder welche Partei wir gut finden, weil sie sagte, wenn die Schüler uns cool finden, dann finden sie die Partei auch cool und wenn sie uns nicht cool finden, dann finden sie die Partei auch nicht cool. Und das ist das, womit ich irgendwie ins Lehramt entlassen worden bin. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also weiß nicht, ich habe jetzt ein bisschen länger studiert als andere vielleicht. Also da ist es mir auch nicht über den Weg gelaufen. Der Referendariat ging bei uns in Sachsen 2 Jahre, da hätte man sich ja durchaus mal die Chance, die Zeit nehmen können, mal das als Thema irgendwie aufzubereiten. Finde ich persönlich sehr, sehr schade. Wenn man sich anschaut, was Schule eigentlich für eine Verantwortung für die Gesellschaft darstellen kann und eigentlich ja auch so das Fundament unserer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft sein kann und dass diejenigen, die die SchülerInnen zu mündigen BürgerInnen erziehen sollen, da nicht richtig drauf vorbereitet werden. Das finde ich ja eigentlich ein Unding. Genau, jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt.
Ist aber super wichtig, weil ich eben das genau bestätigen kann, dass es einfach viel zu kurz kommt und man dann plötzlich im Berufsalltag, wenn man frisch aus dem Studium kommt, eben mit genauso Aussagen konfrontiert wird. Ich nämlich eben auch nach dem Motto, du kannst auch als Lehrkraft nicht sagen, welche Partei du wählst. Du beeinflusst ja dann eben deine Schülerinnen und Schüler. Und dann sind wir wieder bei dem, womit du gestartet hast, eben dieses, es gibt doch das Neutralitätsgebot für Lehrkräfte.
Genau. Also es gibt ja tatsächlich, also parteipolitische Neutralität muss ja tatsächlich gewahrt werden. Es gibt ja aber nicht umsonst den Beutelsbacher Konsens. Und das heißt also, mit Parteipolitik müssen wir uns definitiv zurückhalten. Das ist auch total sinnvoll und es ist auch gut so, ja, dass ich nicht in die Schule gehe und sage irgendwie, hey, ich bin jetzt in der und der Partei und die ist total super. Wählt die mal alle, wenn ihr 18 seid oder wenn ihr 16 seid bei den Europawahlen. Das ist ja totaler Schwachsinn und das ist auch total sinnvoll, dass es das gibt. Also ich finde das gut, dass man sagt, okay, wir Lehrkräfte so, Parteipolitik, Parteiwerbung, das hat da überhaupt nichts zu suchen. Da gehe ich total mit. Es gibt ja nicht umsonst das Überwältigungsverbot, ne? Beutelsbacher Konsens, Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und Schülerorientierung, SchülerInnenorientierung.
An dieser Stelle ein kurzer Einschub, in dem ich diesen Beutelsbacher Konsens nochmal genauer erklären möchte. Tarek hat die drei zentralen Leitgedanken schon aufgezählt. Erstens, Überwältigungsverbot. Heißt, es ist nicht erlaubt, den Schülerinnen und Schülern mit welchen Mitteln auch immer im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Genau hier verläuft nämlich die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle der Lehrkraft in einer demokratischen Gesellschaft und der rundum akzeptierten Zielvorstellung von der Mündigkeit der SchülerInnen. Zweitens, Kontroversitätsgebot oder auch, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit der ersten, dem Überwältigungsverbot, sehr eng verknüpft. Denn wenn beispielsweise unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden oder Alternativen unerörtert bleiben, dann ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Drittens, Schülerinnenorientierung. Die Schülerinnen und Schüler müssen befähigt werden, eine politische Situation und die eigene Interessenslage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne der eigenen Interessen zu beeinflussen. Entstanden ist der Beutelsbacher Konsens übrigens im Jahr 1976. In den 60er und 70er Jahren waren die Fronten zwischen den Parteien in vielen Politikfeldern nämlich sehr verhärtet, auch im Bereich der Bildungspolitik. Das lag unter anderem an den Studierendenprotesten und einer zunehmenden Radikalisierung eines Teils der 68er-Bewegung. Dadurch begann eine intensive Diskussion. Was war noch politische Bildung und was war schon Politik? Und wurde die politische Bildung sogar durch die Politik vereinnahmt? Das wollten die Zentralen der politischen Bildung diskutieren und eine Lösung dafür finden. Dafür trafen sich im Herbst 1976 viele PolitikdidaktikerInnen im baden-württembergischen Beutelsbach und einigten sich in intensiven Diskussionen auf die drei eben erklärten Forderungen. Und seitdem ist dieser Konsens als eine Art Kodex bis heute die wichtigste Grundlage für die politische Bildung in Deutschland.
Parteipolitische Neutralität bedeutet ja nicht Wertneutralität, ja, sondern bei Positionen, Meinungen, Äußerungen, die unserer demokratischen, freiheitlichen Verfassung in irgendeiner Art und Weise widersprechen, dürfen wir nicht nur, sondern müssen wir uns positionieren. Das steht im Gesetz, also bei uns in Niedersachsen zumindest, im Schulgesetz. Und ich denke, bei euch in Bayern beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen sicher auch.
Definitiv. Ich habe da tatsächlich einmal nachgeschlagen und habe tatsächlich den Wortlaut rausgeholt. In Bayern steht es eben im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, dass eben die Schülerinnen und Schüler im Geist der Demokratie zu erziehen sind. Punkt, Punkt, Punkt. In NRW steht es genauso auch drin, sollen erzogen werden im Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit. Punkt, Punkt, Punkt. Und in Niedersachsen eben im niedersächsischen Schulgesetz, die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler auf Grundlage des Christentums, europäischen Humanismus und der Idee der liberalen, demokratischen und sozialen Freiheitsbewegung weiterentwickeln. Und ich denke, wenn man in jedes Bundesland reinschaut, dann ist es mehr oder weniger, ne, der gleiche Inhalt, andere Wortlaute, andere Reihenfolge, aber definitiv so, dass man sagen kann, alle Lehrkräfte haben einen politischen Bildungs- und Erziehungsauftrag.
Genau, und es steht auch drin, dass nicht nur wir Lehrkräfte sind damit gemeint, sondern das gesamte Schulpersonal, ne? Das steht drin ganz explizit. Ich kriege es jetzt im Wortlaut natürlich nicht hin, aber demokratiefeindliche, diskriminierende Äußerungen, Haltungen, Aussagen dürfen vom Schulpersonal nicht unkommentiert bleiben. Ja, das heißt also, wenn ich das mit meinem Diensteid ernst meine, dann darf ich das nicht unkommentiert lassen. Also ich muss das kommentieren. Ja, und das hat aber nichts mit einem Neutralitätsgebot zu tun, sondern das ist, wir sind, der Diensteid verpflichtet uns dazu. Ja? Und das ist das, was viele einfach nicht wissen. Und diese Unwissenheit, diese Nichtaufgeklärtheit, die begegnet einem bei BerufsanfängerInnen, aber auch bei Kolleginnen und Kollegen, die schon Jahrzehnte im Beruf sind. Na, und da müssen wir ganz dringend dran. Und das, was du gesagt hast mit Humanismus, Demokratie, das ist ja, also der Bottelsbacher Konsens ist so dieses Rahmenprodukt, was wir haben, was uns sagt, wie wir mit dieser ganzen Geschichte umgehen sollen. Und dann gab es 2001 nochmal diese Frankfurter Erklärung. Das war eine Konferenz von der BPB mit diversen Akteuren der politischen Bildung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Gewerkschaften, Lehrkräfte, aber auch Menschen aus der Zivilgesellschaft, die die aktuellen Herausforderungen, die wir in der Gesellschaft haben, also Demokratiefeindlichkeit, Ideologien, die unserer Verfassung widersprechen, wie wir damit umgehen, das wurde da nochmal aufbereitet und als Empfehlung auch nochmal mit rausgegeben. So, und das finden wir jetzt so nach und nach in den ganzen Erlassen, die dann jetzt noch kommen. Und das ist auch gut so, bringt aber relativ wenig, wenn wir das nicht in die Lehrkräfteausbildung hineinbringen.
Definitiv, das stimmt. Ich finde nämlich auch vor allem, wenn man diese Neutralität wirklich ernst nehmen würde, ist es ja auch ein schwieriges Vorbild für die Schülerinnen und Schüler, weil man mit denen ja dadurch ja dann auch einfach signalisiert, hey, es gibt Themen, die sind kritisch, die sind in der Gesellschaft sehr, sehr kontrovers und ich halte mich jetzt da komplett zurück und dann sehe ich meine Lehrkraft, die vielleicht auch eine Bezugsperson für mich ist, die sich komplett rauszieht und ich sage jetzt mal, keine Flagge, zeigt und eben sich nicht für demokratische Grundwerte einsetzt, dann kann man sich als Schülerin oder Schüler halt auch denken, alles klar, wenn die das nicht macht, warum soll ich das dann halt auch machen, ne? Dann geht man quasi mit schlechtem Beispiel voran, obwohl man sich eigentlich denkt, okay, alles klar, ich versuche neutral zu sein, ich ziehe mich da komplett raus und ja, erreicht am Ende genau das Gegenteil vielleicht.
Ja, absolut, Laura. Das ist so, so richtig, was du sagst. Das ist ja auch so ein bisschen so der Spiegel der Gesellschaft. Was wir Lehrkräfte wie bewerten, kann ja genau das, was du sagst, ein Spiegel sein für die SchülerInnen, einfach zu wissen, wie das dann in der Gesellschaft dann auch bewertet wird, ne? Und dann genau das, was du sagst, ne? Wir haben ja eine absolute Vorbildfunktion, was das angeht. Und bei vielen Dingen, ey, ganz ehrlich, bei vielen Dingen, die uns begegnen, wenn da irgendwie irgendwas, nennen wir es mal beim Wort, du hattest vorhin gesprochen, dass ihr mit AkteurInnen aus der Politik von demokratischen Parteien gesprochen wird. Es ist nun mal so, dass wir, wenn wir über das Neutralitätsgebot, jetzt sage ich selber, ne, also kann man natürlich nicht sehen im Podcast hier ein Gänsefüßchen, wenn wir darüber sprechen, kommt ja immer wieder das Thema AfD so. Ne? Ey, ich kann aber nichts dafür, wenn die mir einfach täglich Vorlagen bieten, wie man sich da in der Schule zu positionieren kann. Also da brauchst du ja auch bei vielen Sachen einfach auch keinen Doktor in Jura, um zu wissen, irgendwie das ist demokratiefeindlich oder menschenfeindlich oder diskriminierend halt. Ne? Das ist halt das Ding. So. Und es gab ja auch in Niedersachsen, ich glaube in allen Bundesländern, dieses Meldeportal dieser Partei, wo Lehrkräfte gegen die angeblich gegen dieses Gebot verstoßen dann gemeldet werden können. Da ist man gerichtlich gegen vorgegangen, das wurde eingestampft. In Niedersachsen haben sie es neu aufgezogen. Man da kann dort keine Lehrkräfte mehr denunzieren, also man kann die dort nicht mehr melden, aber man kann sich informieren, wie Lehrkräfte sich angeblich zu verhalten haben. So. Haben aber anscheinend auch Leute irgendwie ins Leben gerufen, die sich mit der Materie nicht auskennen und sich damit auch nicht auseinandergesetzt haben. So. Also eigentlich kann man nach dem Motto leben, wenn man da gemeldet wird, dann hat man irgendwie mit seinem Job alles richtig gemacht, denke
Ja,
ich.
das stimmt. Wir in der Podcast-Redaktion haben im Vorfeld zu dieser Folge natürlich auch etwas recherchiert und uns mit den Dienst-RechtsexpertInnen des BDLV ausgetauscht. Vielen Dank, Christina und Hans, an dieser Stelle. Denn wir möchten euch auch einen kleinen Überblick über die Gesetzestexte geben, die die rechtlichen Grundlagen für das Thema politische Meinungsäußerung sind, beziehungsweise den politischen Erziehungsauftrag von Lehrkräften festlegen. Allem voran gilt natürlich immer der Artikel 5 des Grundgesetzes, Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild zu äußern und zu verbreiten. In Absatz 2 heißt es dann aber weiter, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Und solche Einschränkungen lassen sich dem Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten entnehmen. Das sind Pflichten wie Mäßigung, Loyalitätspflicht, Gehorsamspflicht, Treuepflicht, Zurückhaltung, Verschwiegenheitspflicht und so weiter. Aber besonders Paragraph 33 Absatz 2 aus diesem Beamtengesetz ist nennenswert, denn da heißt es, Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. Heißt, als Lehrkraft darf ich mich politisch äußern und betätigen, allerdings können Äußerungen in gehässiger, kämpferischer und agitatorischer Form zu Disziplinarverfahren führen. In den Dienstordnungen für Lehrkräfte der einzelnen Bundesländer gibt es weitere Einschränkungen, wie hier in der Bayerischen Lehrerdienstordnung LDO. Im Paragraph 16 der LDO geht es um die parteipolitische Betätigung. Jegliche Werbung für politische Parteien, Wählergruppen, Bürgerinitiativen oder vergleichbare Vereinigungen sowie für deren Meinungen und Anliegen ist im Unterricht und im schulischen Bereich unzulässig. Politische Abzeichen dürfen im Dienst nicht getragen werden. Das heißt, dass zum Beispiel Schlüsselanhänger am Schulschlüsselbund oder Aufkleber von Parteien oder Bürgerinitiativen etc. auf dem Auto, mit dem zur Schule gefahren wird, nicht verwendet werden sollten. Im privaten Bereich ist alles erlaubt, nur eben nicht, sobald die Gegenstände in der Schule verwendet werden. Und die Pflicht zur Wahrung politischer Zurückhaltung durch Lehrkräfte ergibt sich aus dem Bildungs- und Erziehungsauftrag des Staates, der in Artikel 7 Absatz 1 im Grundgesetz seine Grundlage findet. Der lautet nämlich, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Der Staat hat neben den Eltern eine gleichgeordnete Verantwortung für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen und muss deshalb sicherstellen, dass unterschiedliche gesellschaftliche, religiöse, ethische und auch politische Anschauungen in der Schule gleichermaßen respektiert werden und keine einseitige Beeinflussung der Schülerinnen und Schüler stattfindet. Lehrkräfte sind in diesem Sinne also zur Mäßigung und Zurückhaltung verpflichtet. Wie weiter vorne in der Folge aber auch schon besprochen, greifen an dieser Stelle dann auch die Schulgesetze der Länder, die die Lehrkräfte dazu verpflichten, die Schülerinnen und Schüler im Geist der Demokratie zu erziehen. Zusammengefasst heißt es also nicht, dass Lehrkräfte eigene politische Überzeugungen im Unterricht oder in der Schule nicht äußern dürfen. Hier greift das Recht auf Meinungsäußerung, Artikel 5 Grundgesetz, Absatz 1. Das in Anführungszeichen Neutralitätsgebot für Lehrkräfte ist ein Mythos und die Forderungen des Beutelsbacher Konsens, über den wir auch schon gesprochen haben, sollten immer umgesetzt werden. Aber ich verletze die Pflicht zur politischen Zurückhaltung und auch den Beutelsbacher Konsens, wenn ich als Lehrkraft gegenüber den SchülerInnen einseitig oder provokativ für eine bestimmte politische Auffassung oder eine Partei werbe. Und das gilt auch bei Anti-Werbung gegenüber Parteien, die dem demokratischen Spektrum angehören. Das alles gilt übrigens sowohl für Verbeamtete als auch für angestellte Lehrkräfte. Verbeamtete Lehrkräfte müssen bei einem Verstoß mit einem Disziplinarverfahren rechnen und angestellte Lehrkräfte mit Konsequenzen wie einer Abmahnung oder Androhung einer Kündigung.
Man darf sich das dann nicht so vorstellen, dass wir als Lehrkräfte ständig in den Unterricht gehen und unbedingt über irgendwelche demokratiefeindlichen, diskriminierenden Aussagen von einer bestimmten Partei sprechen wollen, sondern diese Situationen ergeben sich ja aus Unterrichtsgesprächen oder aus einer aktuellen Stunde, wenn SchülerInnen zum Beispiel Nachrichten zusammenfassen oder aus Äußerungen von SchülerInnen. Da ergibt sich ja dann sowas. Und dann ist man aber auch in der Situation, in der man, wie gesagt, sich positionieren muss, wenn es sich um eine diskriminierende, demokratiefeindliche Äußerung handelt.
Jetzt kommt mir noch der Gedanke, es ist natürlich wichtig, sich zu positionieren, aber ich glaube vor allem, wenn man junge Lehrkraft ist und in vielen Dingen einfach noch unsicher, dass ich mir schon auch vorstellen kann, dass die Angst dann einfach groß ist, ne? Je nachdem, wie man vielleicht mitbekommt, was die Kinder von zu Hause so erzählen, was da so die Meinung von zu Hause sind, dass man schon auch Bedenken haben kann, was ist denn, wenn jetzt die Eltern beim nächsten Elternsprechtag oder so von ihrem eigenen Kind Sachen erzählt bekommen haben, die ich im Unterricht gesagt habe und vielleicht Angst bekommen oder ne, selber ein bisschen Respekt davor haben. Was ist, wenn genau diese Eltern, die diese Ansichten haben, dann bei mir sitzen und ja, mich melden wollen oder ne, mich vielleicht angehen? Hast du da vielleicht Tipps auch an die jüngere Lehrkräfte oder ReferendarInnen, wie man am besten damit umgehen kann?
Auf jeden Fall, also ich kann das total nachvollziehen, dass man das hat. Und ich glaube auch, dass Kolleginnen, die schon länger im Job sind, davon nicht gefeilt sind. Also ich glaube, da hat jeder erstmal Respekt vor und machen wir uns nichts vor. Niemand hat Bock auf irgendeine kontroverse Diskussion oder eine unangenehme Begegnung. So, ne? Aber man muss sich immer wieder bewusst machen, dass die Leute beziehungsweise auch die Eltern. Oder ich muss anders anfangen. Also, wir haben einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Das bedeutet, die Erziehung findet nicht nur zu Hause statt, sondern auch bei uns in der Schule. So. Und wenn SchülerInnen Meinungen von zu Hause mit in die Schule bringen, dann darf ich als Lehrkraft das hinterfragen und darf das kritisch sehen und darf auch sagen, dass ich diese Meinung vielleicht nicht gut finde, aus dem und dem Grund. Ja, das funktioniert. Und wenn du jetzt ganz konkrete Tipps haben möchtest für junge KollegInnen, würde ich zum einen sagen, dass man sich selbst informiert, dass man sich selbst sicher fühlt bei den Themen, über die man spricht, dass man weiß, wie die rechtliche Lage ist, dass man sich da informiert, zur Not den Support von der Schulleitung einholt, dass man, die kennen sich ja meistens super gut aus mit den ganzen rechtlichen Gegebenheiten und so weiter und so fort. Ist nicht immer so, weiß ich aus eigener Erfahrung, aber oft. Und dann einfach auch Support holen. Wenn man weiß, da kommen Eltern, die sind schwierig, dann kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen, holt euch Support, holt euch einen Beratungslehrer oder Lehrerin mit an die Seite, Vertrauenslehrkraft oder auch ein Mitglied aus der Schulleitung. Mitschreiben auf jeden Fall, also Protokoll führen, ne, dass einem nicht irgendwie das Wort im Mund herumgedreht werden kann und das Protokoll auch dann unterschreiben lassen nach dem Gespräch. Das sind so die Tipps. Und standhaft bleiben, definitiv standhaft bleiben. So.
Ja.
Kannst du damit was
Und
anfangen?
definitiv, definitiv. Jetzt würde ich noch fragen, ob du vielleicht noch konkrete Tipps hast, wenn ich jetzt im Gespräch, sei es im Unterricht oder auf dem Schulhof oder sonst was, mit einzelnen SchülerInnen quasi die Situation habe, dass sie, ich sage jetzt mal plakativ, irgendwelche Stammtischparolen raushauen oder mich damit konfrontieren. Wie man da am besten drauf antwortet. Hast du vielleicht da so zwei, drei Sätze, die du dir irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf zurechtgelegt hast und sagst, hey, die kann man eigentlich immer sagen, um jetzt nicht auf der einen Seite in den Bereich zu gehen, dass man sagen könnte, hey, du überwältigst gerade die Kinder, weil du sagst, Partei XY ist halt richtig, richtig doof. Das finden wir gar nicht gut, was die alle sagen. Und auf der anderen Seite aber halt eben solche Sachen einfach nicht unkommentiert stehen lässt.
Ich weiß, wir sind immer auf der Suche nach so einem Patentrezept, ne,
Ja,
das man so
ja.
anwenden kann. Aber wenn du jetzt im Referendariat bist, weißt du, dass du einen Unterrichtsversuch beziehungsweise einen Unterrichtsentwurf machst, der läuft in Klasse 7a super und in Klasse 7c total miserabel. So, ne? Und genauso verhält es sich mit unseren SchülerInnen und in den Situationen, die du jetzt gerade geschildert hast. Vorweg, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig. Wir haben es hier mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen zu tun. So, und die sind ja mehr als eine politische Meinung oder eine Ansicht oder eine Aussage. Da steckt ja noch viel mehr dahinter. Und ich finde es immer super, super wichtig, erstmal immer den Menschen noch zu sehen hinter dieser Meinung, hinter dieser Äußerung. Sprich, dass wir den Menschen nicht verurteilen, ja, aber die Meinung verurteilen oder die Äußerung verurteilen. Das dürfen wir, aber wir dürfen nie den Menschen dahinter verurteilen. Deswegen glaube ich, es ist sehr, sehr sinnvoll, auf seine Worte zu achten, was man da sagt und immer wieder quasi sagt, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in ein offenes Gespräch geht, gut in ein offenes Gespräch geht, wenn man sagt, hey, du weißt, ich mag dich, ne? So, wir haben ein gutes Verhältnis, ne? Ich habe dich da und dich aufwachsen sehen und so weiter und so fort, dass man erstmal so diese Beziehungsebene hervorholt. Aber das, was du gerade gesagt hast, das finde ich nicht so gut, ne? So im zweiten Schritt. Dass man erstmal so diese Beziehungsebene wieder aufbaut, beziehungsweise das Band wieder spannt und dann erst darauf zu sprechen kommen, was da eigentlich gerade vorgefallen ist. Und dann habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es super, super sinnvoll ist. Wir waren alle mal jung, so, ne? Und wir wissen alle noch, wie das im Elternhaus war, vielleicht, wenn man irgendwas verboten bekommen hat oder wenn man irgendwie was gesagt bekommen hat, was man nicht gut findet. Man wollte aber immer wissen, warum. So. Und deswegen finde ich super wichtig, einfach Fragen zu stellen. Wie kommst du denn jetzt auf diese Aussage? Wie findest du das? Ne? Und dann auch so ein Stück weit vielleicht das Empathieempfinden herauszukitzeln und zu sagen, hier, kannst du dir vorstellen, dein Kumpel so und so, wie fühlt denn der sich dabei, wenn du das jetzt sagst? Ne? So auf diese Ebene würde ich das machen. Aber es gibt kein Patentrezept, wo ich jetzt sagen würde, das kannst du auf Schülerin A und Schüler B anwenden. So, aber ja, vielleicht ist es doch ein Patentrezept. Also Beziehung, Fragen stellen und nicht den Menschen zu verurteilen, sondern das nicht gut zu finden, was gesagt wurde oder gemacht wurde. Ja, doch,
Ja.
das ist ein Patentrezept, habe ich gerade jetzt doch so jetzt definiert.
Ja, sehr, sehr
Cool.
gut. Ich finde vor allem den Punkt mit diesem, den Menschen oder halt die Schüler und Schülerinnen nicht verurteilen, je nachdem, an welcher Schulart man ist, ne, sind die auch teilweise an der Grundschule auch noch relativ klein. Ich finde, da muss man auch gut im Hinterkopf behalten, dass es oft halt auch einfach Sachen sind, die nachgeplappert werden, sage ich jetzt mal, die werden irgendwo aufgeschnappt und dann hat man im eigenen Umfeld eben als Schüler oder Schülerin vielleicht das öfter mal gehört, wer es auch immer jetzt irgendwie ist, Eltern, Verwandtschaft, irgendwie Freunde oder sowas. Was man halt dann einfach selber raushaut, wenn man als Kind selber die Situation schon erlebt hat, dass halt oft dann das und das darauf geantwortet wurde und dann macht man das auch selber, ohne das komplett zu hinterfragen. Deswegen finde ich auch dieses eben nicht verurteilen und einfach Fragen stellen gut, weil das den Kindern und Schülerinnen und Schülern dann einfach hilft, sich selber zu hinterfragen und von alleine vielleicht auch drauf zu kommen, eben vielleicht bin ich das doch gar nicht so, wie ich das gerade gesagt habe, oder denk vielleicht noch mal ein bisschen mehr drüber nach, als jetzt einfach gesagt zu bekommen, nee, das ist falsch, was du gesagt hast. Lies dir das durch und lerne das im Grunde einmal komplett neu, weil ja, war nicht richtig, was du gesagt hast.
Genau. Also damit habe ich tatsächlich gute Erfahrungen gemacht. So, das ist Arbeit, ne? Auch immer wieder Arbeit.
Ja.
Aber wenn man das einmal geschafft hat, so, dass die Schülerinnen wirklich wissen, egal was ich jetzt vielleicht für eine Meinung habe oder was ich getan habe oder tue, da ist immer jemand, also zu dem ich gehen kann, der mich trotzdem irgendwie als Mensch akzeptiert und vielleicht sogar mag.
Ja.
So,
Ja.
ne?
Jetzt hast du eben schon gesagt, dass du unter anderem eben auch Politik unterrichtest. Jetzt fände ich es noch interessant, von dir einmal zu hören, ob du das Thema generell Wahlen beziehungsweise jetzt eben die nächste Bundestagswahl in deinem Unterricht nochmal anders thematisierst als jetzt politisch aktiver Lehrer, als du es vielleicht vorher gemacht hast. Hat sich bei dir da was geändert im Unterricht?
Tatsächlich hast du ja jetzt, nachdem ich einer Partei beigetreten, also ich bin der Partei schon im Mai beigetreten und richtig aktiv jetzt im Wahlkampf beziehungsweise in diesen ganzen Aufstellungsversammlungen, Reden halten, gewählt werden, jetzt seit 4, 5 Wochen. Und natürlich hast du da jetzt einen ganz anderen Blick drauf, als du vorher hattest und kannst ein bisschen besser hinter diese ganze Verwaltung auch blicken und da dementsprechend auch ein paar mehr Erfahrungen mit einbringen. Das habe ich schon gemerkt. Ansonsten würde ich jetzt mal behaupten, dass nicht viel mehr anders läuft, als sonst. Also ich habe jetzt tatsächlich auch angefangen mit dem Thema, damit wir dann Richtung Wahlen dann so weit sind, dass sich jeder da eine handfeste Meinung von machen kann, welcher Partei er am besten oder sie am besten finden würde.
Und würdest du sagen, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen die Rollen wechseln und von dir als Lehrer so ein bisschen weggehen in den Politiker, dass du Vorteile als Politiker durch deinen Beruf als Lehrer hast?
Ja, denke ich schon. Ich habe gerade ein bisschen nachgedacht, aber ja, nee, natürlich. Also wir haben alleine vor der Gruppe zu sprechen, ist natürlich eine Sache, die wir irgendwie tagtäglich machen. im Fokus stehen, immer von 30 Augenpaaren angestarrt zu werden. So, das sind wir halt gewohnt. Wir sind gewohnt, Konflikte auszuhalten. Wir sind gewohnt zu vermitteln. Also es gibt schon viele Skills, die wir als Lehrkräfte so von Haus aus mitbekommen, um auch in der Politik eine gute Figur zu machen. Das auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und auch, was ich auch super wichtig finde, die Ansprache jungen Menschen gegenüber. So, ich habe das gemerkt. Ich habe im Mai beim Europawahlkampf mitgeholfen und bin so von mir aus einfach auf die jungen Menschen zugegangen, weil ich das auf dem Schulhof natürlich auch mache und in der Schule. Und diesen Draht hat man dann doch schon eher, denke ich, als andere Personen. Also das heißt nicht, dass andere das gar nicht haben, aber da sind wir vielleicht, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, wie man die anspricht.
Ja, also würdest du auf jeden Fall sagen, dass dir dein Beruf als Lehrer hilft, auch die Anliegen und die Themen von jungen Menschen und Jugendlichen besser verstehen und ja, einbringen zu können?
Definitiv, klar. Und ganz ehrlich, es ist ja wirklich so, das habe ich ja bisher noch gar nicht erwähnt. Also wir haben ja die Corona-Pandemie hinter uns, 2021, 22, 23 gibt es ja immer noch. Und ich will darauf hinaus, dass den Jugendlichen im Grunde genommen ja 2, 3 Jahre ihres Lebens geklaut worden sind, wenn man das mal so ganz plakativ irgendwie mal so sagt. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht auf die Sinnhaftigkeit irgendwie eingehen oder so, das wird schon alles so hingehauen haben und ich hätte auch nicht in der Situation stecken wollen, diese Entscheidungen zu treffen für unsere Jugend, aber sie wurden getroffen, so, und damit müssen wir leben. Und ich vermisse aber sehr, dass wir nach der Zeit einfach nicht mal gesagt haben, so, jetzt ist unsere Jugend dran, jetzt machen wir das und das für die, jetzt investieren wir mal richtig Kohle, jetzt machen wir mal was Cooles für die. Das hat mir gefehlt und ich finde, dass genau das ist, was wir brauchen. So, wir brauchen wieder Jugendliche, die Vertrauen in die Politik gewinnen. Wir brauchen Jugendliche, in die investiert wird und die ernst genommen werden, damit die das Vertrauen auch wieder entwickeln können überhaupt. Ne?
Definitiv, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich würde sagen, ich meine, natürlich wurden allen Menschen gefühlt 2, 3 Jahre irgendwie geklaut, ne, weil man halt einfach viel zu Hause saß. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mich so zurückerinnere, auch was ich im Praktikum damals dann alles mitbekommen habe, welche ersten Male den Kindern und Jugendlichen halt einfach genommen wurden. Wenn ich mir denke, irgendwie Abschlussfahrten konnten nicht gemacht werden. Irgendwie so der erste Disco-Besuch, so mit 16, oh cool, ich darf jetzt bis 12 irgendwie raus. Ja, mein Abiball hat nicht stattgefunden, weil Corona oder war irgendwie draußen auf dem Schulhof, aber natürlich noch mal was ganz, ganz anderes oder auch Einstieg ins Studium, die ja teilweise nach der Hälfte vom Studium das erste Mal mitbekommen haben, wie das überhaupt ist, so richtig in die Uni zu gehen, weil man halt irgendwie 2, 3 Semester gefühlt nur zu Hause saß. Also ich finde, es sind schon alles sehr, sehr einschneidende Lebensereignisse, die vielen Generationen, sage ich jetzt mal, einfach quasi genommen wurden und die man denen nicht so einfach zurückgeben kann. Ist jetzt nicht wie bei in Anführungszeichen Erwachsenen, auch da kann es Ereignisse geben, die man nicht zurückholen kann. Aber ob man jetzt 2, 3 Jahre entspannt in Sommerurlaub fahren konnte oder sich gedacht hat, mache ich vielleicht nicht, weil wer weiß, wie da die Regelungen sind oder ich muss mit Maske im Flieger sitzen. Ja gut, dann macht man das halt 2 Jahre später. Aber ein Abiball 2 Jahre später machen geht halt nicht, ne? Und ich glaube,
Ganz
das
genau.
macht schon was mit jungen Persönlichkeiten, wenn so viele Sachen, wo man ja auch drauf hinarbeitet und sich hinfreut, wenn die halt einfach, ja, einem genommen werden.
Ja, ganz genau. Und dann, wie gesagt, im Nachhinein dann auch nichts weiter passiert, oder wenig passiert, sagen wir es mal so. Wenig passiert, was das Leben von Kindern und Jugendlichen erleichtern würde, auch von anderen. Ich spreche jetzt zum Beispiel über das 9-Euro-Ticket zum Beispiel, ne? So, was dann jetzt 49 € kostet und nächstes Jahr 58 € kostet, ne? Also ja, also nochmal zurück, du hast natürlich vollkommen recht, so, es war eine schwere Zeit für alle Bevölkerungsgruppen, definitiv. Ich habe jetzt den Blick auf die Jugendlichen, weil ich mit denen halt tagtäglich zu tun habe und das natürlich auch erlebt habe, wie es denen dabei geht. Und was ich einfach sagen wollte, ist, ja, dass ich mir gewünscht hätte, dass man den Fokus stärker auf Kinder und Jugendliche richtet danach, weil ja, da wirklich sehr, sehr viel gelaufen ist, wir wiederholen uns, wie du schon sagst, sie haben einfach so viele erste Chancen verpasst. Und genau, und das ist halt eine Aufgabe, denke ich, auch von Politik, da den Fokus drauf zu richten. wie es unseren Kindern und Jugendlichen eigentlich geht. So, weil
Ja.
ich habe das anfangs schon mal erwähnt, das ist einfach mal das Fundament unserer Gesellschaft. So, und wenn wir da weiter reingehen in dieses Thema und wenn wir davon sprechen, dass unsere Demokratie gefährdet ist, wenn wir davon sprechen, dass wir Jugendliche wieder mehr für Politik begeistern möchten, dann müssen wir doch an Schule ansetzen, dann müssen wir da doch Geld in die Hand nehmen, dann müssen wir doch gucken, dass wir das Schulsystem irgendwie so gestalten, dass SchülerInnen zum Beispiel auch mal echte Entscheidungskompetenzen in der Schule bekommen, ja, dass sie in demokratischen Institutionen innerhalb der Schule mitwirken können. Du weißt, Selbstwirksamkeitserfahrung für Kinder und Jugendliche ist das A und O. Das brauchen die so. Aber wir ziehen sie in einem System hoch quasi oder groß, das null demokratisch ist. Weder für die SchülerInnen noch für uns. So im Endeffekt sitzen die Schulleitungen immer am längeren Hebel und darüber dann die Dezernate und so weiter und so fort. Also da müsste man auch mal überlegen. Und da schließt sich jetzt der Kreis mit dem, was ich anfangs gesagt habe, dass ich mir gewünscht hätte, dass man anfängt zu investieren in die Kinder und Jugendlichen. Und da meine ich das auch mit, was ich gerade gesagt habe, einfach um dafür zu sorgen, dass die SchülerInnen dann sehen, ey, krass, die in der Politik, die machen sich Gedanken um uns. Wir sind denen wichtig. So,
Ja,
das ist das, was fehlt. Ja, und
definitiv.
das hätte schon länger kommen können, aber spätestens nach der Pandemie hätte das kommen müssen.
Wenn wir den Blick jetzt noch ein bisschen in die Zukunft richten und so ein bisschen an den Zukunftstarek uns den vorstellen, siehst du den Zukunftstarek eher als Lehrer oder eher als Politiker, wenn wir jetzt mal ganz schwarz-weiß denken?
Okay, wenn man wirklich, wenn es nur das eine oder das andere gibt, dann sehe ich tatsächlich eher den Politiker. Also im Herzen immer Lehrkraft. Immer Lehrkraft. Also das ist so irgendwie so wie so ein Ehering. Ne? Also Schule, Lehrer, steckst dir den Ehering so über den Finger so und du spürst den gar nicht, aber du kriegst den irgendwie nicht mehr über diesen geschwollenen Finger, weil du den irgendwie vor 10 Jahren dran gemacht hast. Und ich glaube, genauso ist das mit unserem Job. Der wird uns immer begleiten im Herzen. So, den können wir nicht ablegen. Ja.
Dann bin ich sehr gespannt, was die nächsten Monate für dich bereithalten, was die Zukunft für dich bereithält. Bevor wir die Folge jetzt so langsam ausklingen lassen, würde ich dir am Ende nochmal das Schlusswort geben. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall nochmal in dieser Podcast-Folge hier sagen? Das möchte ich den Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall mitgeben.
Also ich fand es erstmal super, super interessant. Dieses Format. Ich hätte sehr gerne mit dir noch über diese, wie ist die Rubrik? Ein Wort oder was?
Nur ein Wort, genau.
Nur ein Wort, genau. Ich meine, alleine in diesem kleinen Part hätten wir über jedes, was du gesagt hast, nochmal eine ganze Folge irgendwie aufnehmen können. Fand ich sehr, sehr interessant und ich finde es super gut und super wichtig, was ihr hier macht, einfach diese Themen mehreren Menschen zugänglich zu machen. Und wenn ich das Schlusswort bekomme und den Lehrkräften noch was dalassen kann, dann ist es erstmal ein großes Dankeschön an alle, die diesen Job machen, weil er super, super sinnstiftend ist, eine ganz tiefgreifende Wirkung hat für Kinder und Jugendliche und wir doch mehr Spuren hinterlassen, als wir denken. So, es ist nicht immer messbar, aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Also unser Beruf hat einen unheimlichen Wert. So. Ansonsten sollten wir uns unserer Verantwortung bewusst sein, dass wir das Fundament unserer Gesellschaft mitformen können und dementsprechend auf demokratischem Boden bleiben, standhaft bleiben und diskriminierenden, demokratiefeindlichen Aussagen, Haltungen und Meinungen die Stirn bieten.
Super, dann sage ich vielen, vielen Dank, Tarek, dass du heute hier zu Gast bei Bildungsblick warst.
Danke euch.
Mach's gut, tschüss.
Ciao.
Wenn du mitverfolgen möchtest, ob es Tarek wirklich in den Bundestag schafft, dann kannst du ihm gerne auf Social Media folgen. Du findest ihn da unter EduTarek. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, denn es braucht mehr Menschen in der Politik, die sich für Schule und Bildung stark machen. Wenn du auch keine unserer nächsten Folgen verpassen möchtest, dann vergiss nicht, uns auch auf Social Media zu folgen und auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens die Benachrichtigungen für uns zu aktivieren. Wir arbeiten schon fleißig an der nächsten Staffel. Es wird zwar noch etwas dauern, bis die fertig ist, aber bis dahin haben wir immer wieder Themenfolgen wie diese für dich. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass doch gerne ein paar Sterne und einen Kommentar da, je nachdem, wo du uns hörst. Damit unterstützt du uns wirklich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes mit freundlicher Unterstützung vom BLV Wirtschaftsdienst.